Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Karriere machen, gut und schön, aber jede Karriere hat ja einen Anfang und gerade der hat es oft in sich. Viel Arbeit, nicht so viel Geld, wie man gerne hätte, Unsicherheit und vor allem erfüllte und enttäuschte Erwartungen. Diese aufregende Phase, den Einstieg ins Jobleben, den gucken wir uns an in Campus und Karriere in einer Sendereihe, die wir heute starten. Außerdem, ein Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft ist offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. In der Vergangenheit musste der Bund in ähnlichen Fällen in die Bresche springen mit dem nötigen Kleingeld in Millionenhöhe. Wie sieht's diesmal aus? Auch das ein Thema in dieser Sendung. Wenn sich die Schule oder das Studium dem Ende nähert und irgendwann wird das der Fall sein, ob man will oder nicht. Irgendwann also steht dann der Einstieg in die Berufswelt bevor und das ist aufregend und mit vielen Ängsten und Erwartungen verbunden. Es gibt heutzutage natürlich eine Fülle an Möglichkeiten, sich zu informieren, aber trotzdem die Wirklichkeit, die ist dann doch oft anders, als man denkt. Diese spannende Phase, die interessiert uns und wir starten dazu heute eine Sendereihe. Karrierestart über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job. Lena Sterz aus dem Campus- und Karriere-Team hatte die Idee und sie ist jetzt im Studio. Also, das Wort Einstiegsgehälter, das ist jetzt schon gefallen. Es geht also auch ums Geld, richtig?
Ja, es geht ums Geld und zwar explizit wollen wir wissen, wie viel verdienen Sie, also jetzt aktuell beim Berufseinstieg. Und da haben sich auch die Interviewpartner darauf eingelassen und die Interviewpartnerinnen das genau zu sagen. Aber es geht natürlich nicht nur darum, es geht auch darum, ganz ehrliche Infos über verschiedene Jobs zu hören, was daran Spaß macht, was vielleicht auch nicht so gut lief beim Berufseinstieg. Den ganzen Oktober lang gibt es dazu dann 2 bis 3 Mal pro Woche eine neue Folge. Und zu Wort kommen sowohl Absolventinnen von Ausbildungsberufen als auch Studienberufen. Es kommen auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen zu Wort oder Selbstständige. Darunter sind auch dann sowohl weit verbreitete Jobs wie Notfallsanitäter oder Feuerwehrmann, aber auch ungewöhnliche Jobs sind darunter und wir starten heute mit so einem.
Ja, also heute dann der erste Teil, da geht es um einen Fußverkehrsverantwortlichen. Was kann ich denn da erwarten?
Ja, das ist Friedemann Görl. Er ist Fußverkehrsverantwortlicher in Leipzig und das heißt, er ist im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt angestellt und kümmert sich dort um alle Angelegenheiten von Fußgängern.
Okay, danke, Lena Sterz. In unserer neuen Reihe Karrierestart also heute der Fußverkehrsverantwortliche der Stadt Leipzig.
Karrierestart über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Hallo, ich bin Friedemann und ich bin 29 Jahre alt. Ich arbeite seit 1,5 Jahren als Fußverkehrsverantwortlicher der Stadt Leipzig.
Was verdienen Sie?
Ich arbeite hier in der Stadt Vollzeit, bin auf einer unbefristeten Stelle und verdiene da etwa 3.600 Euro brutto. Mit einem städtischen Gehalt kommt man sehr gut über die Runden. Ich selbst wohne auch noch in der WG, sodass die Kosten, die man für eine Miete ausgibt, natürlich relativ gering sind. Aber man sieht es natürlich auch, dass sich das in der letzten Zeit auch in Leipzig verändert hat, dass man immer mehr Geld auch für den Wohnraum ausgeben muss.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Also ein Job ist immer anders als in der Beschreibung, weil in der Beschreibung ist es meistens bloß 3, 4, 5 Zeilen und dann stellt man fest, dass es noch viel, viel mehr ist und man das gar nicht auf einen A4-Zettel draufkriegen könnte, was alles dazugehört. Also ich habe in Leipzig meinen Bachelor gemacht in Geografie und dann in Halle meinen Master. In der Geografie hat man mit sehr vielen Dingen zu tun, also von Klimawandel bis Bodenprofile graben, aber auch Stadt- und Raumplanung und diese ganze Mischung aus allen möglichen fähigt einen so ein bisschen derjenige zu sein, der die Fäden von allen möglichen Seiten zusammenziehen kann. Und das ist sozusagen auch das, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. Und das ist auch sehr praktisch hier auf Arbeit.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Am meisten Spaß macht, dass man das Gefühl hat, schon Dinge bewegen zu können. Also meistens sind es dann vielleicht auch kleine Dinge, wie dass baulich etwas draußen umgesetzt worden ist, wo vorher bei mir sich eine Seniorin gemeldet hat, dass sie zum Beispiel auf dem Weg zum Bäcker gerne die Bordsteine abgesenkt braucht, ansonsten kommt sie nicht mehr zum Bäcker. Und wenn man dann sieht, dass das umgesetzt wird, das macht einem Spaß, weil man das sozusagen auch positives Feedback bekommt.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Das ist ganz klar, bei einer öffentlichen Verwaltung ist die Bürokratie ein sehr großer Faktor und das nervt auch manchmal, wenn man sehr vieles schriftlich, doppelt mit Unterschrift und Ämterumlauf und etc. Das kann sehr viel Zeit fressen und das nervt natürlich manchmal auch.
Wurden Sie für den Alltag im Job gut ausgebildet?
Während des Studiums habe ich mich auch in der studentischen Selbstverwaltung sehr aktiv eingebracht, wo man auch bei vielen Themen mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert war, dass man da bestimmte Dinge aushalten muss, verhandeln muss. Und das sind sozusagen natürlich auch Soft Skills, die man auch hier braucht, wenn es darum geht, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, Sachen zu erklären, aber auch Hinweise aufzunehmen und einfach sozusagen ja, der Mediator oder der Moderator zu sein.
Und sonst so?
Also hehres Ziel von der Stelle als Fußverkehrsverantwortlicher ist es eigentlich, dass es die Stelle irgendwann nicht mehr braucht, weil integriert geplant und gedacht wird, dass alle Verkehrsarten gleichberechtigt in die Planung einfließen. Und wenn das Ziel erreicht ist, braucht man mich eigentlich gar nicht mehr. Und dann kann ich mir einen neuen Job suchen und mich obsolet machen.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
In unserer neuen Reihe Karrierestart war das Teil 1 über den Einstieg in den Beruf. Morgen geht es dann um einen Opernsänger. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Über den Jobeinstieg haben wir ja gerade geredet. Um den Einstieg in den Job geht es auch beim nächsten Thema, allerdings nicht um den Karrierestart. Denn wer Chefin einer deutschen Hochschule wird, der ist ja auf der Karriereleiter schon ziemlich weit oben und im Schnitt auch nicht mehr ganz jung, laut den jüngsten Untersuchungen im Schnitt 59 Jahre und meistens auch noch männlich und weiß. Dass das nicht so sein muss, das kann man jetzt in Osnabrück sehen. Die Uni dort, die ist selber recht jung, die neue Präsidentin, die dort heute ihren Chefposten antritt, ist gar die jüngste Uni-Chefin Deutschlands. Susanne Schäfer hat sie getroffen.
Vor der Osnabrücker Mensa haben viele Studenten noch gar nichts von dem Wechsel an der Spitze ihrer Universität gehört. Die anderen aber versprechen sich einiges von Deutschlands jüngster Uni-Präsidentin.
Viel Energie und Motivation, was zu verändern.
Ich finde es schön, weil ich sie sehr sympathisch finde. Sie wirkt sehr engagiert und gibt sich, glaube ich, große Mühe, das Unileben zu verbessern.
Ich hoffe, dass sie, ja gerade was die Fragen der Gleichstellung und der Chancen von Frauen im universitären Bildungssystem angeht, dass sie sich dafür einsetzen wird.
Das Thema Gleichstellung im Wissenschaftsbetrieb bringt Susanne Menzel-Riedel schon durch ihre Biografie mit. Sie hat 2 Kinder, 6 und 7 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Mann weiß sie, was es heißt, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Das funktioniert dank
einem gesunden und guten sozialen Umfeld, für das wir uns dann auch Zeit nehmen. Und dass es uns gelungen ist, als Familie, als Paar, Aushandlungsprozesse gut und konstruktiv zu nutzen. Ich weiß aber nicht, wie das Patentrezept dazu aussieht. Ich glaube, was aber zumindest schon mal wichtig ist, als Frau auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Im Sinne von zu sehen, es gibt zumindest eine Person oder 2 oder 3, die diesen Weg gegangen sind. Und das bedeutet, dieser Weg ist nicht unmöglich. Und das zu sehen, das macht ganz, ganz viel mit jungen Frauen, die vielleicht auch sich dafür entscheiden, beruflich weitergehen zu wollen.
Mit 43 Jahren ist Susanne Menzel-Riedel nur 2 Jahre jünger als die Universität Osnabrück selbst. Sie will das Profil dieser jungen Universität weiter schärfen, sie zum Ort des Austauschs mit der Gesellschaft machen und sie internationaler ausrichten. Und sie will kämpfen gegen zu viele Ansprüche aus Politik und Wirtschaft.
Das berührt beispielsweise auch Debatten, dass man die Akademisierung bestimmter Berufsgruppen, die ich grundsätzlich sehr, sehr begrüße, nicht auf Kosten bestehender Studienangebote machen kann und Universitäten als Service-Dienstleister für Berufsausbildungen zu sehen. Wir wollen diese Aufgabe sehr, sehr gerne annehmen als Universitäten, aber sie darf nicht zum Sparmodell werden, um die Breite in Lehre und Forschung, von der wir so profitieren, einzuschränken.
An der Universität Osnabrück trifft das die künftige akademische Ausbildung der Psychotherapeuten, an anderen Unis das Hebammenstudium.
Und wenn ich dann höre, dass wir das aus eigenen Mitteln machen müssen und andere Studienplätze dort reingeben sollen, dann ist das für mich keine Option.
Die neue Chefin in Osnabrück wohnt in Münster und will auch als Präsidentin weiter mit Zug und Rad zur Arbeit pendeln. Ihr graut es schon vor der Zeit, wenn im Herbst die Strecke Münster-Osnabrück gesperrt ist. Denn täglich Autofahren, das kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. Klimaschutz ist ihr Ding, das war es auch als Forscherin. Da hat sie sich in der Biologiedidaktik mit der Frage beschäftigt, unter welchen Umständen schützen Menschen ihre Umwelt.
Um einfach zu erklären, welches Mindset und welchen Erfahrungshorizont haben Menschen, welche psychologische Persönlichkeitsstruktur, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzen, im Vergleich zu denen, die es nicht machen. Das ist natürlich ein topaktuelles Thema gerade. Und jeden Tag, wenn ich in die Zeitung gucke, sehe ich sofort wieder 20 Forschungsfragen, die da dranhängen.
Allerdings, das ist der Preis, den sie als Uni-Präsidentin zahlen muss. Für Forschung fehlt künftig die Zeit.
Und das tut mir richtig weh, ne, dass ich da jetzt nicht weitermachen kann.
In Osnabrück fängt Deutschlands jüngste Uni-Präsidentin an. Und in München hört heute Deutschlands dienstältester Uni-Präsident auf. Als Wolfgang Herrmann 1995 zum Chef der TU München gewählt wurde, da war die Hochschullandschaft noch eine ganz andere. Der Wandel, der sich seitdem vollzogen hat, nur mal ein paar Stichworte, Hochschulautonomie, unternehmerische Hochschule, gestiegene Bedeutung von Drittmitteln, all das hat sich ganz besonders an der TU München gezeigt. Eine Hochschule, die sich wie kaum eine andere eng mit der Wirtschaft verzahnt hat. Zur Staffelübergabe hat unser Reporter Michael Watzke den alten und den neuen Chef der TU München getroffen.
An seinen ersten Tag an der Technischen Hochschule München, wie die TU München 1968 noch hieß, kann sich Wolfgang Herrmann gut erinnern.
Aber natürlich die Begegnung mit meinem späteren Mentor und Lehrstuhlvorgänger Ernst Otto Fischer, dem Nobelpreisträger von 1973, bei dem ich das Diplom dann machte, der hat mich fasziniert, weil er auf uns direkt zugegangen ist.
Diese Offenheit schaute sich der Lehrersohn aus Niederbayern von Fischer ab. Und noch etwas verinnerlichte der junge Chemiestudent damals, den Wettbewerbsgedanken.
Es war eine Hochleistungschemie und das ist auch der Grund, warum ich dort studieren wollte. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, sich zu messen, sich zu vergleichen mit anderen. Wettbewerb bedeutet ja auch Talente entdecken.
Herrmann promoviert in Regensburg, geht an die Uni Frankfurt und kommt 1985 zurück an die TUM, um den Lehrstuhl seines Mentors Fischer zu übernehmen. Als der 37-Jährige in Garching im Norden Münchens ankommt,
hat man mich begrüßt mit den Worten: Willkommen in Garcho-Sibirsk. Denn hier gab es außer der Physik und der Chemie nichts.
Heute ist der TUM-Campus in Garching das größte Naturwissenschaftszentrum Europas. Entstanden unter der Ägide von Herrmann, den die TUM 1995 erstmals zum Präsidenten wählte.
In den letzten 20 Jahren hat der Freistaat Bayern an die 2 Milliarden Euro in Infrastruktur hier investiert. Das ist eine gewaltige Leistung. Ich konnte das anschieben und umsetzen.
Herrmann baute die TUM von einer dem Wissenschaftsministerium nachgeordneten Behörde in eine freie, unabhängige Hochschule um. Er holte mit Geld, Gespür und dem Tenure-Track-System viele der weltbesten Wissenschaftler als Professoren nach München. Herrmanns Methoden waren oft umstritten, aber der kompromisslose Machtmensch ließ sich nicht reinreden und formte mit großem Erfolg die Unternehmertum, die wissenschaftlich und finanziell eng mit der Wirtschaft kooperiert.
Das gehört noch stärker zusammengeführt, auch im Übrigen mit der großen und mit der mittelständischen Industrie um München, und dann sind wir wirklich Weltmeister.
Diese Erfolgsvision teilt Herrmann mit seinem Nachfolger, dem Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hofmann. Der will als neuer TUM-Präsident erreichen,
dass die Abbrecherquoten an den Universitäten sinken. Die sind viel zu hoch. Und die sind in Stanford, die sind an der ETH Zürich, die Studenten aussuchen können. Und zwar talentorientiert aussuchen können. Eben deutlich niedriger.
Deshalb möchte auch Hofmann in Zukunft mehr Autonomie bei der Auswahl der Studenten. Und er will, genau wie sein Vorgänger Herrmann, die Verzahnung von Ingenieurs-, Sozial- und Geisteswissenschaften an der TU München.
Wir brauchen keine Technik-Nerds, wir brauchen Naturwissenschaftler, Techniker, Mediziner, die auch die Bedürfnisse und die Erwartungen der Gesellschaft verstehen, um die Innovationen oder um die Technologien so zu entwickeln, dass sie die Gesellschaft auch braucht. Denn jede Technik, die wir entwickeln, die der Mensch nicht braucht, ist verschleudertes Steuergeld. Und von der Seite ist das eine große Herausforderung.
Hofmanns großes Vorbild, die Benchmark, wie er sagt, ist die US-Universität Stanford bei San Francisco. Der neue TUM-Präsident sieht sich mit den Kaliforniern in vielen Feldern auf Augenhöhe, zum Beispiel bei der Zahl von Firmengründungen.
Wir sind heute bei ungefähr 80 Startups, Tech-Startups pro Jahr. Und da sind wir nicht mehr weit weg von Stanford. Und diesen Unternehmergeist, die Firmen zu gründen, die morgen mal groß werden, wie die Lindes, die damals bei uns gegründet werden, heute Weltunternehmen. Das ist das, was wir machen müssen, um den Technologiestandort Deutschland zu sichern, um Arbeitsplätze zu schaffen.
Man merkt, der Nachfolger hat schon ganz den Sound des Vorgängers drauf. Hofmann, seit 10 Jahren TUM-Vizepräsident für Forschung, ist der Wunschkandidat von Wolfgang Herrmann.
In der Tat habe ich ihn entdeckt, als ich damals hörte, ein junger, tüchtiger Lebensmittelchemiker ist von einem Lehrstuhl in Münster nach Zürich an die ETH unterwegs. Dann sagte ich, den müssen wir in München abfangen.
Das gelang. Nun übergibt Herrmann offiziell an Hofmann. Ganz zurückziehen wird sich der legendäre Alte aber nicht. Zumindest bei den Adventskonzerten der TU München will der passionierte Organist weiter den Takt vorgeben.
Natürlich ich an der Orgel, ist ganz klar, da lasse ich ja sonst keinen ran.
Staffelübergabe an der TU München. Von dort war das Michael Watzke. Und aus Bayern stammt auch der folgende Befund. Die meisten Uniprofessorinnen und Professoren dort geben ihren Hochschulleitungen schlechte Noten. Das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung hat die Professorenschaft im Land befragt. Und lediglich eine Minderheit der Befragten hat den Eindruck, die Unileitung, die gehe flexibel auf ihre Bedürfnisse ein. Und wir bleiben im folgenden Mal lokal in München, aber für das nächste Thema muss ich ein bisschen ausholen. Es ist nämlich nicht ganz so unkompliziert. Es geht um Geld und zwar um viel Geld. Die sogenannten außeruniversitären Forschungsorganisationen sind eine wichtige Säule in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Und in diese Organisationen fließt auch eine Menge Geld, unter anderem Geld, das der Bund gibt. Und der Pakt für Forschung und Innovation, der macht es möglich, diesen Einrichtungen wird eine jährliche Etatsteigerung garantiert. Etwas, was den Hochschulen zumindest in dieser Form so bislang vorenthalten wird. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die nach eigenen Angaben größte dieser Einrichtungen und hier zeichnet sich gerade eine finanzielle Schieflage ab, und zwar bei einem Mitglied dieser Gemeinschaft, und zwar das Helmholtz-Zentrum in München. Die Rede ist da unter anderem von 300 gefährdeten Arbeitsplätzen. Bemerkenswert daran ist aber vor allem das, es ist nämlich nicht das erste Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, das in Geldnot geraten ist, und offenbar hat in den vergangenen Jahren der Bund bzw. das Bundesbildungsministerium strauchelnden Einrichtungen mit Millionenzahlungen aus der Patsche geholfen, teilweise bis zu 12 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Linkspartei im Bundestag hervor, die uns vorliegt. Das aktuell strauchende Helmholtz-Zentrum in München könnte also das nächste sein, das Geld benötigt. Heute Nachmittag findet da die Aufsichtsratssitzung des Zentrums statt. Und ob der Bund in die Bresche springen wird oder muss, das hängt wohl auch davon ab, wie kritisch die Lage da heute eingeschätzt wird. Und darüber spreche ich jetzt mit Nicole Gohlke, wissenschaftspolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag. Und von ihr stammte die schriftliche Anfrage. Frau Gohlke, hallo.
Schönen guten Tag.
Also, es ist wie gesagt nicht das erste Mal, dass der Bund Geld gibt. Was spricht denn dagegen, dass er es tut und dass er es möglicherweise auch in diesem Fall wieder tun wird?
Wir sind grundsätzlich natürlich nicht dagegen, dass der Bund Gelder in die Wissenschaft gibt und schon gar nicht, wenn es am Ende auch der Sicherung von Arbeitsplätzen dienen könnte. Die Problematik besteht darin, dass offensichtlich der Bund und auch der Freistaat Bayern, der an dieser Zuwendungsgebung ja auch beteiligt ist, dass die im Folgenden dann nicht so richtig hinschauen, was eigentlich mit dem Geld passiert und ob es denn auch so eingesetzt wird, dass zum Beispiel die Arbeitsplätze erhalten werden können. Das ist eigentlich die Problematik. Und wir wissen jetzt eben durch unsere schriftliche Anfrage an die Bundesregierung, dass es seit 2011 mindestens 5 Fälle gegeben hat, in denen Helmholtz-Einrichtungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ich finde, das ist dann schon der Moment, wo man als Gesellschafter dieser Einrichtung und als größter Mittelgeber noch mal genauer hinsehen muss und eigentlich auch gucken muss, stimmen denn die Ansagen, die Richtlinien hinsichtlich der Mittelverwendung? Und das ist de facto einfach nicht passiert, beziehungsweise wenn es heute vielleicht passiert, dann passiert es sehr, sehr spät und geht eventuell zulasten von Mitarbeitern und von Beschäftigten in München.
Als Außenstehender kann man sich aber schon mal auch mal die Frage stellen, bei diesen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von denen die Helmholtz-Gemeinschaft ja eine ist, wie kann es da sein, dass es bei eben diesen Einrichtungen überhaupt zu finanziellen Schieflagen kommt, gerade weil wir ja den dynamischen Anstieg der Fördermittel haben? Es ist ja kein Unternehmen. Wie kommt das zustande, dass diese Einrichtungen in Geldnot geraten?
Das ist in der Tat eben auch die entscheidende politische Frage bei dem ganzen Vorgang. Die Kritik, die wir als Linke momentan sagen und deutlich machen können, ist betrifft zum einen natürlich die Geschäftsführung, ganz konkret des Helmholtz-Zentrums in München, bei der wir einfach das Gefühl haben, die ist schlichtweg getrieben von einer recht blinden Wachstumsideologie nach dem Motto höher, schneller, weiter. Und die zweite Kritik geht natürlich an Bund und Land, das Forschungs- und Bildungsministerium und den Freistaat Bayern, die eben nicht hinschauen, wenn sie so hohe Summen verteilen. Das tun sie eben bei den außeruniversitären Einrichtungen. Also es geht jetzt ja konkret um einen dreistelligen Millionenbetrag. Und da finden wir eben schon, da hat natürlich dann auch der Bund eine Aufsichtspflicht, was mit diesen öffentlichen Geldern und mit diesen Steuergeldern weiter passiert. Und wenn es eben bereits schon Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei anderen Einrichtungen gegeben hat, dann hat man diese Pflicht erst recht. Und der sind Bund und Land bislang nicht genügend nachgekommen.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Helmholtz-Gemeinschaft. Was ist denn mit den anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen? Ist das ein grundsätzliches strukturelles Problem, was diese Säule der Wissenschaftslandschaft angeht, oder betrifft das jetzt wirklich nur Helmholtz?
Also momentan liegen mir jetzt keine anderen Hinweise sozusagen auf Unregelmäßigkeiten in anderen Bereichen vor. Wir müssten das sicherlich auch noch mal ganz strukturiert, systematisch angehen. Die große Schieflage, die aber im deutschen Wissenschaftssystem existiert, ist ja die zwischen den außeruniversitären Einrichtungen, die eben gerade auch durch die öffentliche Hand und vom Bund oder auch den Bundesländern mit sehr, sehr viel Mitteln versehen werden, eben auch mit einem dynamischen Wachstum an Mitteln versehen werden. Und auf der anderen Seite die Hochschulen und Universitäten, die eigentlich, sag ich mal, nochmal viel, viel größere Aufgaben auch haben, weil nämlich bei ihnen auch der ganze Bildungs- und Ausbildungsbereich und Lehrbereich eben liegt, die aber von solchen Mittelzuwächsen nur träumen können. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dass das BMBF, die Bundesregierung oder eben das Ministerium, das Bildungsministerium eigentlich nur sehr einseitig nach Spitzenforschung schielt. Es schielt nach prestigeträchtigen Projekten und großen Namen. Aber ob es am Ende eben auch untersetzt ist, ob es nachhaltig ist, ob es wirtschaftlich ist, das interessiert eigentlich gar nicht so richtig. Da wird gar nicht so genau hingesehen. Ich glaube, das ist wenig verantwortungsvoll, weil es spielt eben mit Arbeitsplätzen, es spielt mit Steuergeldern, aber es bringt natürlich auch Wissenschaft in Misskredit.
Sagt Nicole Gohlke, sie ist Hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag. Frau Gohlke, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich wie immer die Nachrichten und dann Corso Kunst und Pop. Und dort übernimmt Raphael Smarzoch. Und bei ihm geht es unter anderem um den Comic-Künstler Simon Schwarz und dessen aktuelle Ausstellung seiner Werke in Oberhausen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.